Meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast des Kaiser Friedrich Museumsvereins. Mein Name ist Michael Krieger und ich begrüße Sie zu dieser Folge. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Tätigkeit des Sammelns. Kunst zu sammeln ist etwas Großartiges, aber auch gleichzeitig eine recht knifflige Angelegenheit. Niemand will zu viel Geld auf den Tisch legen, um Kunst zu kaufen. Und die anderen eher als, und was andere vielleicht eher als Dekoration bewerten würden. Aber ohne das Sammeln hätten wir die Institution des Museums nie erfunden. Für das heutige Gespräch habe ich mir Sasa Handenschmidt eingeladen. Sasa Handenschmidt ist Autorin und von der Industrie- und Handelskammer zu Köln öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für zeitgenössische Kunst seit 1960. So viel Zeit muss sein. Mit dem Schwerpunkt Europa und außerdem Rechtsanwältin. Sie hat mit Spiel mit mir eine launige und intime Einsicht in ein Leben mit Kunst geschrieben. Willkommen, Sasa.
Vielen Dank für die schöne Einladung.
Liebe Sasa, zum Einstieg gibt es bei mir immer ein paar Gegenüberstellungen. Ich bitte dich darum, dich ganz spontan für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Erste Gegenüberstellung, Wien oder Berlin?
Wien.
Gibt es noch einen anderen Grund, warum du die österreichische der deutschen Hauptstadt vorziehst?
Wenn man hier lebt, wird man süchtig nach dem Wetter, nach dem Soda-Zitronen, nach dem funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr und nach den Kaffeehäusern und so weiter und so fort.
Ist Kunstsammeln eher Kopf- oder eher Bauchsache für dich?
Eher Kopf, für den Bauch ist die Speise.
Gehst du lieber allein ins Museum oder in Begleitung?
Gerne in Begleitung, auch als Schutz, nicht von Dritten angesprochen zu werden, sondern ich bin ja dann schon im Gespräch und das ist oft ein Vorteil, wenn man jemanden hat.
Liebe Sasa, ich habe dich bei einer Lesung in Hamburg kennengelernt, die dort auf Einladung von Nana Preußners bei Felix Jud stattfand. Dort hast du aus deinem Buch Spiel mit mir gelesen, in dem du dein Insiderwissen und Anekdoten von einem jahrzehntelangen Leben im Kunstmarkt erzählst und auch mit Kunst selbst ja zu tun hast. Was sind eigentlich die irrsten Geschichten, die du erlebt hast?
Irre Geschichten gibt es ohne Ende. Deswegen wurde dieses Buch ja geschrieben. Mein Verleger Spector Books in Leipzig, der Jan Wenzel, hat mich motiviert, nicht nur Fachvorträge zu halten und Fachbücher zu schreiben, sondern die Seitengeschichten, die in den Vorträgen manchmal so ein bisschen durchgeblitzt sind, zusammenzufassen und in eine andere Form zu bringen. Also deswegen habe ich das Genre gewechselt und mache jetzt Literatur. Mittlerweile wartet jetzt der Verlag auf einen Roman. Bei der großen Lesereise wird man mal sehen, wann ich damit anfangen kann so richtig. Und die irren Geschichten spielen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das sind fachliche Geschichten, also die aus dem Beruf kommen, Sammlergeschichten und Reisegeschichten, also was man erlebt im Museum. Und weil du vorhin sagtest, viele Leute denken, sei nur Dekoration, also in den Erbstreitigkeiten, mit denen ich dann als Sachverständige Bewertende zu tun habe, ist Dekoration vielleicht zu kurz gegriffen. Da spricht man dann eher von Geldvernichtung. Aber Dekoration ist ein schönes Stichwort für eine irre fachliche Geschichte. Denn ein Sachverständiger hatte vor Gericht etwas auf 150.000 Euro taxiert und die andere Sachverständige auf 750.000 Euro. Und der Wert von Dingen, also von Kunstgegenständen, ist ohnehin anlassbezogen vorzunehmen. Und da gibt es viele Gesichtspunkte, nach denen ein Wert festgestellt wird. Aber diese sachverständigen Einlassungen, die ja zum selben Anlass gemacht wurden, nämlich die Arbeit ist einem Wasserschaden zum Opfer gefallen, das lag so weit auseinander, dass das Gericht gesagt hat, wir brauchen einen Obergutachter, der das macht. Rechtlich gesehen ist es so, dass man sich dann irgendwo in diesem Spektrum bewegen muss. Das Problem ist aber, dass diese Arbeit, ein etwa 4 Meter großes Objekt, gar kein Gotthard Graupner war. Das war eine Fälschung. Und die, wenn man Sachverständiger ist, kann man ja nicht nach seinem Gefühl gehen. Also ich gucke etwas an und ich hatte auch nur Abbildungen und ich dachte, im Leben nicht. Und bin der Sache dann nachgegangen und habe auch mit dem Nachlass gesprochen und hin und her und vor und zurück. Und dann kam raus, dass Abfälle aus dem Atelier zusammengeleimt wurden zu etwas, was so Graupner-like ungefähr aussehen sollte. Also kein Kissenbild, sondern eine, sagen wir mal vorsichtig, Collage. Und ich, also da ich ja auch Volljuristin bin, ich bin Rechtsanwältin, habe ich mich sehr schwer getan, aus diesem rechtlichen Korsett auszubrechen. Mhm. Aber ich dachte, mein Herz gehört der Kunst. Am Ende muss wahr sein, was wahr ist. Und dann habe ich ein Obergutachten geschrieben, in dem ich geschlossen habe, dass es also weder 150 noch 750.000 Euro sind, sondern es sei ein sehr großer Dekorationsgegenstand, den ich mit 500 Euro bewerte.
Ich hätte noch eine Nachfrage an dich. Als Sachverständige ist man ja mit schwierigen Fragestellungen im Regelfall konfrontiert, wenn es ganz offensichtlich ist. Denke ich mal, hast du eher weniger zu tun? Oder wirst du dann, wann wirst du angefragt? Wann brauchen dich die Leute?
Die Bewertungsanlässe sind gar nicht so vielfältig. Also immer dann, wenn man einen gestempelten Wert braucht, also wenn es wirklich drauf ankommt. Das ist zum Beispiel, eine Bank wird verkauft und haben halt auch eine Kunstsammlung. Ein großes Gebäude wird verkauft und Kunst ist drin, Kunst am Bau, solche Dinge. Dann, das sind nie Versicherungsfälle, denn bei einer Versicherung kann man ja untereinander ausmachen, für wie viel man bereit ist, Prämie zu bezahlen. Immer dann, wenn rechtliche Wertungen und wenn die Interessen von Dritten betroffen sind, dann braucht man ein vernünftiges Gutachten.
Muss man da besonders sensibel mit den Leuten umgehen, wenn man ihnen jetzt gleich sagt, dass es nicht 750.000 sind, die an der Wand hängen, sondern ein schöne Dekoration für 500 Euro?
Also auf dem Kunstmarkt sollte man ohnehin mit allen sensibel umgehen. Ich versuche es mit Humor, sodass Leute auch eine Möglichkeit haben, eine Pause zu haben, wenn eine Information kommt, die ungünstig ist. In den Vorträgen pointiere ich das natürlich, sodass die Leute unterhalten sind.
Du hast ja mit vielen Leuten zu tun, die auf Kunst gucken, die Kunst sammeln. Gibt es da eigentlich einen gemeinsamen Nenner, wo du sagst, das haben wirklich alle an sich, die mit Kunst zu tun haben oder die halt in speziellen Kunst sammeln?
Sie sind alle Träumer. Also wir sind alle leidenschaftliche Träumer, verrückte Phantasten. Und die meisten Sammler, die man so kennt, sind ja irgendwie unternehmerisch zu Geld gekommen. Und das ist nicht so, dass sie das Geld ausgeben, das sie zufällig durch ein Unternehmen erwirtschaftet haben, sondern wenn man eine unternehmerische Persönlichkeitsstruktur hat, dann will man, dass etwas entsteht, was es vorher noch nicht gab. Und dass man sich das zutraut, etwas zu machen, was es vorher noch nicht gab, das hat viel mit Kunst zu tun. In einem vorangegangenen Buch, Sieh mich an, heißt das. Das habe ich mit Wolfgang Ulrich geschrieben, der sich ja auch intensiv mit der Soziologie des Sammelns beschäftigt hat, speziell eben von unternehmerisch denkenden Personen, wird das deutlich vertieft, dass es da eine Verbindung gibt. Also Sammeln ist quasi kreativ. Und viele Unternehmer ziehen ihre Energie, ihr Auseinandersetzen mit Ideen und mit unternehmerischen Wagnissen aus ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst. Also ich will nicht sagen, dass sie die Ideen der Künstler vampirisieren, sondern die einen kaufen die Kunst, denn sonst kann die Kunst nicht entstehen. Kunst braucht eben Geld, sonst können Künstler nicht leben. Und die anderen liefern mit ihrer Kunst Ideen, Inspiration, Auseinandersetzung, Motivation für Sachen. Manchmal muss man ja auch immer mehr arbeiten, um mehr Geld zu haben, um mehr Kunst zu kaufen. Man spielt sich den Ball so hin und her. Und das spielt bei allen Sammlern auf jedem wirtschaftlichen Niveau eine Rolle, dass man sich was traut. Denn man traut sich selber zu, dass man das Urteil fällen kann, das ist für mich gute Kunst. Damit macht man sich ja auch verletzlich.
Du hast gerade was Wichtiges angesprochen, dass du nämlich auch ein Werkverzeichnis von Angela Gleitzer und auch anderen herausgegeben hast. Welche Bedeutung hat denn eigentlich so ein Werkverzeichnis für Künstlerinnen und Künstler selbst?
Also ein Werkverzeichnis hat in viele Richtungen Bedeutung. Aus sachverständiger Sicht ist es nicht nur bequem, wenn es ein Werkverzeichnis gibt und man sagen kann, hey, was da nicht drin ist, gibt es Bedenken, ob das dazugehört, ob der Künstler, die Künstlerin das wollte, dass es dazugehört. Denn manchmal macht man ja auch was und denkt nicht, dass es Werkcharakter hat. Da gab es ja auch diesen lustigen Fall, dass Gerhard Richter Papierarbeiten weggeworfen hat und jemand hat das aus dem Müll genommen, sage ich mal unjuristisch. Ob das ein Diebstahl ist, wenn man etwas aus dem Müll von jemand anderem nimmt, das ist gar nicht so klar. Und dann hat die Pressestelle des Gerichtes gesagt, der Wert, um den es da ginge, also es wurde Strafanzeige erstattet, weil der den Müll, sage ich jetzt mal, genommen hat, versucht hat, ihn zu verkaufen als Arbeit von Gerhard Richter. Und dann wurde gesagt, der Wert davon seien 60.000. Das wäre der ungefähre Marktwert, wenn das Arbeiten wären. Und dass man mich vorher nicht gefragt hat, ich war natürlich sofort beleidigt. Und dachte, das sind ja alles Laien. Was machen die denn da? Und korrekterweise, meine juristische Auffassung, hätte man sagen müssen, wären es Arbeiten, dann wären sie so viel wert. Aber Werkcharakter bekommt die Arbeit erst, wenn sie veröffentlicht wird nach dem Urheberrechtsgesetz. Und er hatte sie ja nicht veröffentlicht, sondern er hat sie einfach weggeworfen. Ja? Also die sollten gar nicht an die Öffentlichkeit und schon mal gar nicht in sein allerschönstes Werkverzeichnis, das ja auch online einsehbar ist. Also für den Markt bringt es Gewissheit und Beruhigung. Und
das auf jeden Fall. Wann sollte ein Künstler, eine Künstlerin deiner Meinung nach mit dem Werkverzeichnis anfangen?
Mit seiner ersten Arbeit. Und wenn man früh anfängt, ist es noch ganz leicht.
Ja, da hat man auch noch nicht so viele da Unterlagen zusammenklauen. Du bist ja Sachverständige für Kunst seit 1960. Ich lasse jetzt mal die zusätzlichen Attribute außen vor, weil mich eine spezielle Frage interessieren würde, die mit dieser Jahreszahl zu tun hat. Nämlich, hast du auch ein Werk in deiner eigenen Sammlung, was früher als 1960 entstanden ist?
Ja, also nicht viel, aber es gibt eine spektakulär schöne Leinwand von Ernst Ludwig Kirchner, Maskentanz heißt die, aus dem Jahr 1928, 29. Ein rotes Bild, auf dem zwei Figuren tanzen. Da geht es um den experimentellen Tanz, der damals in Deutschland eine ganz große Bedeutung hatte. Und damit habe ich mich befasst. Und die innere Verbindung ist, dass die Angela Gleitzer hat ein ganz schmales Werk von Arbeiten auf Papier. Alles andere sind Papierskulpturen und es gibt fast keine Flachware. Und die Flachware, die es gibt, ist eine einzige Suite, die sie gezeichnet hat mit der Ballettkompanie von Martin Schlepfer. Dann hat sie die Bewegung im Raum der Tänzer nachvollzogen. Und das Tänzerische, die Arbeit, also mit dem Körper als Medium zu benutzen, das ist einfach ein ganz wichtiges Ding in meinem Leben und in meinem Umgang mit der Kunst. Und entsprechend empfinde ich diese Arbeit als folgerichtig in meiner Sammlung, auch wenn sie aus der Zeit gefallen ist.
Apropos aus der Zeit gefallen, die allerletzte Frage, die ich an dich habe, geht auch noch mal ein bisschen weiter noch in die Vergangenheit zurück. Nämlich um eine Kombinationsfrage. Jetzt sind wir hier in Wien. Ja. Das Kunsthistorische Museum ist keine 10 Minuten Fußweg von hier entfernt. Und auch das Städelmuseum in Frankfurt. Das sind jetzt zwei Häuser, die für ihre ja durchaus weltbekannten, auch altmeisterlichen Sammlungen berühmt sind. Und die haben jetzt beide vor gar nicht so langer Zeit mal was gewagt und haben das mit einer zeitgenössischen Position, ich glaube in beiden Fällen war es Baselitz, kombiniert. Und das hat, glaube ich, zu gewissen Aufregung gesorgt. Ich selbst habe auch beide Ausstellungen gesehen und war irritiert. Es würde mich natürlich aus deiner Perspektive interessieren, geht sowas? Oder also kann man alte Meister und Zeitgenossen miteinander mischen oder sollte man sich doch eher auf eine Disziplin fokussieren?
Ich glaube, dass das Mischen eine ganz schöne Sache ist. ohne die Baselitz-Ausstellung zu mögen oder gut zu heißen oder irgendwas. Ja, also den ganzen Ansatz, da, ich wollte mich heute gar nicht aufregen. Deswegen lassen wir es mal so stehen. Also der Anlass des Gesprächs, das wir hier führen, ist ein unguter, aber die Idee grundsätzlich finde ich prima. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass Sammeln was mit sich was trauen zu tun haben soll. Und im Zusammenhang mit diesem Ansatz finde ich das genau richtig, das zu machen, dass einfach nur in seiner eigenen Lebenszeit verhaftet zu bleiben oder eine andere Lebenszeit in sich verhaftet zu lassen, das finde ich so ein bisschen ängstlich, so ein bisschen uninspiriert. Also gerne wird kuratiert und sich was überlegt. Es wird eh zu wenig kuratiert und zu viel Verkaufsausstellungen finden statt, dass aus Galerien komplette Ausstellungen ins Museum geliefert werden und es wird einfach nur der Verkaufsraum vergrößert und dann wird halt das gezeigt, was man gerade so hat. Wenn es schon mal eine Möglichkeit gibt, wenn Budget dafür da ist, zu kuratieren, dann nur zu.
Also ein deutlicher Appell, auch in die Institutionen sich mehr zu trauen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Weniger Blockbuster, dann sind die Versicherungen auch nicht so teuer und die Transporte mit den Kriegen und so weiter, mit den Rohstoffpreisen sind Transporte und Leihgaben ja auch immer kniffliger geworden. Ich wurde als Sammlerin ja auch gewarnt, dass es womöglich Ärger gibt, wenn der Strom knapp wird, wenn die Heizung knapp wird, dann dreht man natürlich nicht den Krankenhäusern den Saft ab, sondern den Museen. Und es könnte ja auch Hackerangriffe geben gegen die Sprinkleranlagen, gegen die Sicherheitseinrichtungen. Natürlich sind die Arbeiten bei mir zu Hause in meinem Depot sicherer als irgendwo in der Öffentlichkeit, wo sie vielleicht sogar Kartoffelpüree und Tomatensuppe, es ist mir ein Rätsel, wie man es schafft, mit einem Topf Tomatensuppe in ein Museum zu kommen. Mir nimmt man die kleinste Handtasche ja schon weg.
Ja.
Aber andere Leute können auch mal im Schnellkochtopf rein. Also es sind alles irre Geschichten, tolle Geschichten. Wir bewegen uns alle auf einem ganz tollen Markt offenbar, wo richtig was los ist. Von wegen, im Museum sei es langweilig. Und deswegen freue ich mich auf eine Zukunft mit ganz viel Kunst.
Liebe Sasa, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Ich freue mich, wenn du wiederkommst.
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie sich für den Kaiser Friedrich Museumsverein interessieren, dann treten Sie mit uns in Kontakt. Besuchen Sie auch gerne die Berliner Gemäldegalerie oder das Bode-Museum. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.